Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Kantate nach meinen übrig gebliebenen Lateinkenntnissen heißt das übersetzt singt. Das ist der Name des heutigen Sonntags. Der christlichen Gemeinde wird das Singen befohlen. Warum? Vielleicht, weil sie zuweilen aus Trägheit und Lethargie gerissen werden muss und aus dem ewigen Jammern über dieses und jenes, was nicht gut läuft in unserer Kirche? Hey, ihr habt was zu singen und zu besingen. War nicht eben auch Ostern das grundlegende Fest aller Hoffnung und allen Singens? Kantate? Singt? Geht das denn überhaupt, dass man das so einfach befiehlt? Wie ist das denn mit denen, die nicht gut singen können? Die zum Beispiel mit ihrem Singen jeden Chor ruinieren können? Ich wäre da so ein Kandidat. Und je älter ich werde, darauf ist ja schon angespielt worden, desto besser könnte ich das ruinieren. Und gibt es nicht auch manchen, vielleicht auch unter uns, dem gar nicht zum Singen zumute ist? Kantate, singt, gilt auch ihm diese Aufforderung? Um welches Lied geht es überhaupt bei dieser Aufforderung? Es geht nicht um ein Liedchen, irgendein Liedchen, das wir trällern sollen. Es geht bei diesem Lied im Grunde um ein Gebet, um ein gesundes, gesungenes Gebet. Der Kirchenvater Augustin soll einmal gesagt haben, wer singt, der betet doppelt. Da ist dem Gebet offensichtlich noch eine andere Dimension beigegeben, die das Beten vertieft. Da hört man gleichsam, wie es um das Seelenleben des Beters bestellt ist. Da singt nicht nur der Mund, sondern der ganze Mensch singt mit. Und das kann ja durchaus auch ganz unterschiedlich sein, denn es steht hier ja nicht, singt und singt bitte alles in Dur. Es gibt ja auch das Lied in Moll. Und auch Kirchenlieder sind nicht nur in Dur, sondern oft auch in Moll vertont, wenn es dem Text entspricht. Gott darf beim Singen gelobt und ihm darf singenderweise auch geklagt werden. Das öffnet uns erst einmal die ganze Breite des Singens. Gospellieder zum Beispiel sind Ausdruck der Klage und der Trauer, wenn zum Beispiel gesungen wird, Sometimes I feel like a motherless child. Manchmal fühle ich mich wie ein verlassenes Kind. Da kommt die ganze Trauer und Sehnsucht heraus. Und auch das ist das Lied, das wir singen dürfen. Es geht aber, wenn es um den Sonntag Kantate geht, wohl noch um ein anderes Lied. Nicht nur um das in die Welt hineingesungene Lied mit dem Mund, sondern auch um das Lebenslied unseres Lebens, das zu hören und zu sehen ist, das nach einer ganz bestimmten Melodie oder nach einem ganz bestimmten Text gelebt wird und das Wirkung zeigt. Von beidem, dem gesungenen und dem gelebten Lebenslied, handelt der für den heutigen Sonntag vorgeschlagene Predigttext. Er will uns mitnehmen auf dem Weg zum doppelt gesungenen Lob Gottes. Und er nimmt uns dabei mit an einen Ort, wo wohl eher das Fluchen oder die Verzweiflung zu Hause sind. Er nimmt uns mit in ein Gefängnis in der Stadt Philippi, in dem man den Apostel Paulus und seinen Reisebegleiter und Freund Silas gesteckt hatte. Wie gesagt, dieses Gefängnis steht in dem Ort Philippi und die Geschichte hat sich ereignet auf der ersten Missionsreise nach Europa. Ich war ein wenig geneigt, den Predigt eine Überschrift zu finden für den Predigttext, habe es dann aber gelassen, aber ich sage es Ihnen trotzdem. Worship in Sing Sing. Aber Sing Sing ist nun mal ein Gefängnis, das in alten Filmen vorkommt, und das ist ja nun auch eher wieder mein Alter als das Alter anderen. Aber also Worship in Sing Sing. Ich lese den Text aus Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 34. Nachdem man sie, also Paulus und Silas, hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Und die Gefangenen hörten sie. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Als aber der Aufseher aus dem Schlaf auffuhr und sah die Türen des Gefängnisses offen stehen, zog er das Schwert und wollte sich selbst töten, denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief laut: Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach: Liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Nacht, Stunde der Nacht, und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus und deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Haus, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Vom aufgetragenen Gotteslob aus der Tiefe und seinen Auswirkungen geht es also. Es gibt viele Gedanken dazu. Man hätte 100 Punkte finden können. Ich habe mich auf 3 beschränkt. Singt dem Herrn, das ist der erste Punkt, denn er ist gegenwärtig. Wir müssen noch mal ein bisschen ausholen. Lukas berichtet von den Anfängen der Mission in Europa durch Paulus und Silas. Sie scheint nach anfänglichen Erfolgen sehr schnell am Ende. Was war passiert? Paulus und Silas waren in die griechische Stadt Philippi gekommen und hatten dort missioniert. Und man entdeckt gleich, was missionarische Predigt bedeutet. Nicht nur irgendwie fromm und erbaulich von Gott und Jesus reden, sondern so von ihm reden, dass es Wirkung zeigt, dass es Menschen verändert, dass Menschen offensichtlich mit ihrem Leben ein neues Lebenslied singen, und zwar nach innen und nach außen. Wo Menschen Christen werden, da ändert sich was. Und das, so ist es bis heute, ist nicht nur immer zur allgemeinen Freude, sondern beunruhigt und alarmiert gewisse Leute. Solange Christsein keine Konsequenzen hat, solange ist man geneigt, diesen Glauben als Privatsache und persönlichen Spleen gewähren zu lassen. Aber wehe, wenn der gesellschaftliche Friede gestört oder gar meine ganz persönlichen Interessen dadurch baden gehen könnten. Was war passiert? Eine okkult belastete Frau, die benutzt wurde so als ein Geschäftsmodell, wo man Leuten die Zukunft ansagte, diese okkult belastete Frau war von diesem sogenannten Wahrsagegeist befreit worden. Menschen hatten sich dieser Frau und ihres Wahrsagegeistes bedient, um damit ein Geschäft zu machen. Und dieses Geschäft war nun schlicht und einfach im Eimer, weil diese Frau nicht mehr für diese Sachen zur Verfügung stand. Das Handeln von Paulus und Silas war eindeutig geschäftsschädigend. Und wer weiß, was noch passieren würde, wenn man diese Männer gewähren ließe. Und so hatten sie dem missionarischen Ansinnen der beiden Jünger einen Riegel vorgeschoben. Sie hatten dafür gesorgt, dass sie in den Knast von Philippi geworfen wurden. ohne jedes Gerichtsverfahren und in die dunkelste Ecke. Man verhaftete sie und nachdem man sie hart geschlagen hatte, warf man sie ins Gefängnis und befahl dem Aufseher, sie gut zu bewachen. Als er diesen Befehl empfangen hatte, warf er sie in das innerste Gefängnis und legte ihre Füße in den Block. Wer die eigenen Interessen stört, und wenn es noch einen so frommen Hintergrund hat, der wird oft skrupellos aus dem Verkehr gezogen oder fertig gemacht, wie auch immer. Herr Erdogan und Co. lassen offensichtlich auch damals schon grüßen. Die Missionsreise scheint gescheitert, bevor sie richtig angefangen hat. Und Gott lässt alles zu. Oder hatte das vielleicht einen tieferen Sinn? Sind Gottes Wege manchmal auch schon sehr erstaunliche Wege? Auf jeden Fall eine missliche Situation. Wohl kein Grund für ein Lied in Dur. Eher schon in Moll. Mein Gott, warum lässt du das zu? Wo bleibt deine Hilfe? Und das wäre und das ist erlaubt, weil es ehrliches Gebet ist. Gebet hat zuallererst ehrlich zu sein. Und Gebet ist so nichts anderes als Zwiesprache halten über sein Leben mit Gott, wie immer es aussieht. Und wer das tut, der ist schon auf einem guten Weg. Denn auch wenn sein Lied in Moll klingt, so zeigt es doch, dieser Mensch rechnet mit der Gegenwart Gottes. Wer Gott sein Herz ausschüttet, sei es im Lob oder in der Klage, der findet darin Trost. Er weiß, Gott ist nicht weiter weg als mein nächstes Gebet. Und ich möchte einfach Mut machen, dass immer wieder auszuprobieren und zu leben, Gott sein Herz auszuschütten. Aber wie kommen Paulus und Silas dazu, in solch misslicher Lage nicht nur zu beten, sondern offensichtlich sogar ihr Lied in Dur zu singen, also Gott zu loben? Sozusagen, wie gesagt, Worship in Sing Sing. Wir haben eben einen wichtigen Grund angesprochen. Ein solches Loben kann nur begründet sein in einem großen Vertrauen zum Versprechen Jesu. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ihn gerade nicht sehen, nichts von ihm spüren, heißt noch lange, lange nicht, er ist nicht da. Es tun sich Parallelen auf zu Psalm 23, wo es heißt, und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Nichts sehen und doch vertrauen, dass er da ist und mich nicht im Stich lässt. Nie. Was ich jetzt sehe, wird nicht sein letztes Wort sein. Es gibt das Wort eines indischen Christen, das ich einmal gelesen habe, der gesagt hat, der Glaube, der ist wie der Vogel, welcher singt, wenn die Nacht noch dunkel ist. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott. Gott wird auch meine dunkle Nacht zum Tag werden lassen, wann und wie auch immer. Und wohl auch manchmal anders, als ich dachte. Aber darauf vertraue ich auch schon jetzt in der Dunkelheit. Aber dieses Lied, das muss zugegeben werden, kann man sich wohl nicht aus den Rippen schneiden. Kann man wohl auch nicht auf Befehl singen. Aber Gott kann es schenken. Glaube ist sein Geschenk. Gerade der Glaube, der vertraut, auch wenn es noch dunkel ist. Deshalb können die beiden singen. Glaube und singen, weil er gegenwärtig ist. Der zweite Gedanke, den ich als Grund für das Singen entdecke, singt dem Herrn, denn er greift ein. Der Glaube rechnet nicht nur mit der Gegenwart Gottes, sondern auch damit, dass Gott wie auch immer handelt. Und manchmal ist sein Handeln nur als Wunder zu beschreiben. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundmauern des Gefängnisses wankten. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Plötzlich geht also ein Erdbeben los. Ein Erdbeben ist zunächst einmal kein Wunder. Es ist ein Naturereignis und meistens, das müssen wir uns klar machen, ein durchaus schlimmes Naturereignis. Es wird hier auch nicht einmal gesagt, dass Gott das Erdbeben schickte, aber er hat es offensichtlich auch nicht verhindert. Das Wunder ist, dass es zu einem Zeitpunkt geschieht, wo es offensichtlich gebraucht wird. Wofür auch immer. Zufall, so sagen die einen. Befreiende Tat Gottes, seinen Jüngern sozusagen im richtigen Augenblick von Gott zugefallen, so sagen es andere. So möchte ich gerne Zufall verstehen, dass mir etwas von Gott zugefallen ist. Wer hat recht? Beweisen lässt sich da gar nichts und ein Gottesbeweis ist es schon gar nicht. Die Beweiskraft von Wundern ist gegen Null. Aber wenn Gott Gott ist, der die Welt erschaffen hat, dann traue ich ihm auch zu, dass er ins Weltgeschehen eingreifen kann. Ich glaube an Gott, der Wunder tut, nicht auf Bestellung, nicht unter Druck gesetzt durch fromme Gebete mit möglichst richtigen Formulierungen und vielen Worten, nicht nach meinen Wünschen und Vorschriften, auch nicht, damit ich selber die Hände in den Schoß lege. Ich vertraue Gottes wundervollem Regiment, der es wohl machen wird. Und oft geschieht das auf ganz verborgene Weise in ganz natürlichen Dingen und Erfahrungen ohne großes Wunderspektakel. Und es werden einem Augen geschenkt, die darin Gott am Werk sehen. Und dann kann man nur noch singen, ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Und sogleich öffneten sich alle Türen und von allen fielen die Fesseln ab. Vielleicht begegnen wir in dieser Geschichte aber noch einer anderen Wahrheitsebene, dem größten Wunder, das es gibt. Nämlich, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der befreit. Nicht nur vom Block oder von Handschellen, sondern von ganz anderen Mächten, die einen Menschen gefangen halten und knechten können. Der Abhängigkeit durch Drogen oder Alkohol oder auch Medikamenten, der Gefangenschaft von belastender Schuld und Wissen um Versagen, das mir den Atem nimmt, vielleicht auch mal der Angst vor Kontrollverlust, der keinem Menschen vertrauen kann. Und manchmal bedarf es da auch eines Erdbebens, vielleicht in Gestalt einer Krise, die Gott nutzen kann, damit solche Fesseln von einem abfallen. Alles loslassen, alles an Gott abgeben und ihm vertrauen, dass er regiert. Das ist ein Grund für mein Singen. Gott regiert und ich kann mich nur wundern. Das ist dann auch ein Wunder. Und wer es erlebt, der singt das Lied der wunderbaren neuen Freiheit, die Gott schenkt. Freiheit aus Vertrauen, aus Gottvertrauen. Freiheit von all den Bindungen, die mein Leben so einengen und mir die Gelassenheit und Fröhlichkeit nehmen, die ich eigentlich als Christ haben darf, der mit Gottes Macht rechnet. Und damit wären wir bei der dritten Entdeckung. Singt dem Herrn, denn er ist wirksam, auch durch uns. Das Erdbeben löste die Fesseln. Also müsste die Devise lauten, nichts wie weg. Möglicherweise unter Loben und Danken. Halleluja, der Weg ist frei. Die Geschichte geht anders weiter. Es ging Gott wohl mehr als nur ein Happy End für seine beiden Jünger Paulus und Silas. Wir erfahren, dass Paulus und Silas überhaupt nicht die Gelegenheit nutzen, um auszubüchsen. Offensichtlich, warum auch immer, ich glaube, ich wäre der Erste gewesen, der abgehauen wäre, Offensichtlich warten sie darauf, was Gott vorhat. Ihr gesungenes Lied wird zum Lebenslied. Ihr gesungenes Gottvertrauen wird zum gelebten Gottvertrauen. Und das ist eine entscheidende Frage unseres Lebens als Christen. Ob unsere Worte mit unseren Taten übereinstimmen. Wie steht es mit unserem Lebenslied? Was hat Gott vor mit ihrer nach außen hin so misslichen Gefängnisgeschichte, muss die Frage gelautet haben. Und sie müssen nicht lange warten. Der Aufseher, offensichtlich kein kleiner Justizvollzugsbeamter, sondern er, der Herr Gefängnisdirektor, kommt herbeigestürzt, sieht, dass alle Türen auf sind, hat Angst, dass er für die Flucht der Gefangenen verantwortlich gemacht werden wird und will sich umbringen, ehe das ein anderer tut. Das kann aber nicht im Sinne Gottes sein, dass sein Heil für seine Jünger zum Unheil für einen anderen Menschen werden soll. Ihre eigene Rettung für einen anderen der Untergang. Gottes Liebe ist universal. Und so rufen ihm Paulus und Silas ihr Stopp entgegen. Tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Nun könnte der Kerkermeister, so wird er im Text genannt, sagen, Glück gehabt. Neue Handschellen her und Gefängnistüren reparieren. Aber es geschieht Erstaunliches und wir ahnen etwas von Gottes Vorhaben. Da forderte der Aufseher ein Licht und stürzte hinein und fiel zitternd Paulus und Silas zu Füßen. Und er führte sie heraus und sprach, liebe Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Was ist hier passiert und können wir davon lernen? Paulus und Silas haben ein Zeichen gesetzt für gelebtes Gottvertrauen. Sie sind nicht dem urmenschlichen Instinkt gefolgt und abgehauen. Sie haben vielleicht doch gefragt, what would Jesus do? Die sogenannten Realisten aller Zeiten nennen so etwas Naivität und Dummheit. Die sogenannten Realisten aller Zeiten sagen, I myself first, ich zuerst, Hauptsache ich, America first, mein Land zuerst. Aus der Verantwortung stehlen, abschotten und abwehren, aber Mauern der Abgrenzung oder gar des Hasses bauen, statt Brücken der Verständigung, sind nicht im Sinne Gottes. Er will mehr, als dass ich auf meine privaten Kosten komme. Er hat immer etwas mit mir vor. Der missionarische Auftrag von Paulus und Silas wäre weniger an den Gefängnissen gescheitert. Paulus hat da mehr als einmal drin gesessen, als an einem Christsein, das sich Gottes gelebter Liebe zu den Menschen verweigert. Christsein ist nicht etwas, was gegen andere verteidigt werden muss, sondern was für andere gelebt werden will und muss. Paulus und Silas werden durch ihr Verhalten zu Brückenbauern zum Glauben. Der Kerkermeister entdeckt bei ihnen etwas, was ihn anspricht. Die Möglichkeit eines neuen Lebens und wohl auch eines neuen Lebensliedes. Und die beiden Jünger halten nicht mit dem hinterm Berg, was solches Leben ermöglicht. Glaube an den Herrn Jesus. Vertraue dem Herrn der Welt. So wirst du und dein Haus selig gerettet. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Haus waren. Und erfahren, wie Gott durch Wort und Tat wirkt. Denn es heißt, und er ließ sich und alle die Seinen zugleich taufen. Er macht die Sache dicht, wasserdicht. Mein Leben soll diesem Gott gehören. Die Kombination von gesungenem Lied und gelebtem Lebenslied der beiden Jünger ist es, das Gott gebraucht, um in der Welt zu wirken, bis heute. Um Glauben zu wirken, Gott vertrauen, der ein Leben verändern kann und will und dadurch auch immer ein kleines Stück der Welt heller machen will, durch mein Lebenslied, an dem Ort, wo ich gerade lebe. Und er wird mir die Augen öffnen und sagen, was gerade dran ist. Darum geht es am Sonntag Kantate. Wir sind eingeladen, mitzusingen, mit unserem Lied, mit unserem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Und jetzt singen wir.